die Welt hat gerade wirklich andere Probleme, als nicht zu lachen. Aber wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, dann passieren diese Dinge. Dann spürt man diesen Druck und dann kriegt man es richtig mit der Angst zu tun.
Haben Sie sie schon erkannt, meine Damen und Herren?
Oh Gott, das ist so, ja, geht schon los?
Ja, da haben Sie sie erkannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, also ein bisschen mehr als sonst, weil ich bin mit ihr groß geworden. Ich habe alles geguckt, was sie gemacht hat. Ich habe mich damals so gefreut, als diese Late Night kam und dieser doofe Harald Schmidt weg war. Ich habe alles geguckt, was du gemacht hast. Und ich finde dich von allen Leuten im Fernsehen am coolsten, am geheimnisvollsten, das finde ich, es muss. Und wir fahren gerade zur Premiere von LOL oder LOL, wie immer Sie möchten, nämlich die zweite, von Frankfurt nach München. Und ich hätte keine einzige Sekunde geschafft mit dir dort in diesem Raum. Ich lache sowieso sehr gerne, aber ich habe bei dir, hätte ich es nicht geschafft. Mein Gast heute ist Anke Engelke. Du-dum-ts.
Ach, wie schön.
Schön, dass du da bist.
Danke, vielen Dank. Wir fahren ein bisschen anders als geplant, weil ich den Zug nicht geschafft habe in Köln. Vielen Dank, dass du hast ja Anschlusstermine und bei mir ist alles mit Puffer geplant, aber du hast Anschlusstermine und ich hoffe, du schaffst das alles nix. Noch.
Nee? Bist du so ein Kandidat, der gerne mal Züge verpasst?
Nein.
Und überhaupt nicht?
Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ausgerechnet. Und es ist so ein wichtiger Tag heute, weil ich dich unbedingt kennenlernen möchte. Und guten Tag.
Die musst du ignorieren. Da kommen manchmal länger, mal ein bisschen kürzer. Ah, das ist cool. Ich freue mich. Und du bist gleich mit einem Thema eingestiegen, was wir überall die ganze Zeit besprechen. Also es gibt kein Gespräch mehr, was ich führe, wo es nicht um E-Mobilität, Klimawandel, Plastik, Wasser und so weiter geht. Alle sind woke und aware und machen und tun. Aber wir erreichen irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel doch nicht. Was machen wir denn, um gleich mal richtig heavy zu beginnen, bevor wir dann leichtfüßiger werden? Warum schaffen wir es denn nicht?
Ich bin ja keine Spezialistin, ich bin keine Experte. Also ich kann dir das nicht beantworten. Ich bin einfach nur eine wache, engagierte Bürgerin und tue das, was ich tun kann. Und es ist ein schlechte Laune-Thema, weil Menschen, die nicht bewusst mit ihrem Leben umgehen,
ja,
ganz schnell Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt, dass sie ihr Leben radikal ändern müssen und dass sie Geheimnisse verraten müssen, dass sie aus ihrer Komfortzone raus müssen. Ich glaube, das ist ja so ein komisches Wort, aber das wird jetzt so oft benutzt und jetzt benutze ich es auch einfach. Aber dieses Narrativ, dass Menschen sagen, ja, darf man denn jetzt gar nichts mehr? Ich lasse mir doch das und das nicht verbieten. Das hat sich schon so verselbstständigt, dass man das eigentlich, das ist wie so ein Parameter und da kann man so alle Sachen so reinsetzen, ja, und dann singen alle mit wie in einem Chor. Und das möchte ich eigentlich nicht auch noch befeuern, indem ich jetzt auch noch mich anschließe und sage, versuch doch mal was anders zu machen, weil das sofort so eine Aggression triggert und die Angst, was verändern zu müssen im Leben. Da haben viele Menschen Angst vor.
Ja, die Leute können einiges nicht mehr hören.
Ja.
Aber bei bestimmten Dingen tut mir das super leid. Das müssen wir uns beide anhören.
Ja.
Also ich kann nicht sagen, ja, tut mir leid, haben wir super lange drüber gesprochen, hat sich nicht so viel verändert, aber ich kann es auch nicht mehr hören. So, also gibt so zwei, drei Sachen. Also in der Beziehung kann man sich dann trennen voneinander. Mhm. Das ist ganz einfach, da passiert auch nicht so viel. Aber der Planet und weiß ich nicht, auch andere Themen so wie Rassismus und Sexismus und also all die großen Ismen. Da kann man nicht sagen, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das heißt, hat jetzt nicht funktioniert. Das machen wir wieder wie 1950 weiter. Es hat sich bewährt. Mhm. Ja, aber das ist, ich habe das, mich haben ganz viele Kollegen drauf angesprochen. Und meine Anke Engelke, die hat in dem Podcast das erzählt, in dem Podcast, die lebt total nachhaltig.
Bei mir ist es so, dass vieles sich so langsam entwickelt. Ich dann irgendwann was begreife und merke, das passt. Das kann jetzt in meinem Leben bleiben. Dann beobachte ich andere Dinge und merke, das passt nicht. Und dann muss ich mich verabschieden von den Dingen, von Verhaltensweisen, von Gewohnheiten. Aber darin bin ich sehr gut. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil den Menschen gegenüber, die diese Angst haben, was zu verlieren, wenn sie ihr Leben ein bisschen verändern. Sie müssen ja nur hier und da
minimal.
So ein bisschen, ja, hier
ist
und
nicht
da.
Viel. Nee. Und dann aber durch, aber dann konstant.
Ja, und sehr konsequent. Ich bin recht konsequent dann. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Flasche gekauft habe, die aus Plastik war. Und dann können mir alle sagen, ja, aber das ist ein tolles Unternehmen und das sind recycelte Flaschen und die kann man dann auch zurückgeben. Ja, aber die sind alle hergestellt worden. Schon allein der Prozess des Herstellens ist für mich ein überflüssiger, wenn ich stattdessen meine eigene Flasche, meinen eigenen Tee, ich habe drüben an meinem Platz eine große, ich reise mit einem Kollegen, habe eine große Tasche und da sind, glaube ich, 12 Gläser drin mit vorbereitetem Essen für uns beide. Und hat jetzt eben schon, ich habe gebacken gestern Abend und heute Morgen frische Brötchen gemacht, habe einen Kirschkuchen gestern gebacken.
Ach nein.
Der sitzt da hinten und isst gerade den besten Kirschkuchen der Welt, glaube ich.
Das machst du dann noch so?
Ja, ich lerne dann dabei entweder Text oder ich schaue in der Mediathek irgendwas. Also ich mache das, was ich nicht machen möchte, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin.
Ja, ja.
Denn dann, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, möchte ich mit meiner Familie zusammen sein. Und das geht für mich, aber frag das mal eine Familie, die echt gucken muss, wie sie durchkommt, nicht nur wegen der Pandemie. Frag das mal Alleinerziehende, frag das mal Arbeitslose, frag das mal Leute, die am Existenzminimum leben. Die kriegen schlechte Laune, wenn die von meinem privilegierten Leben hören. Und ich krieg das super hin. Aber auch, weil ich...
Weil du willst.
Und weil ich kann, ne?
Ja, ich habe lange über dieses Privilegiertsein nachgedacht, weil ich bin ja auch in verschiedenen Teilen meines Lebens privilegiert, in einigen bin ich es nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich sage das immer so easy, ich bin ja privilegiert und ich kann das machen und letztendlich führe ich in ganz vielen Dingen, also wenn wir jetzt um das Thema Nachhaltigkeit und Klima und so weiter reden, das gleiche Leben wie alle anderen Leute auch. Ich habe die gleichen Nöte, aber ich habe auch die gleichen Vorteile. Also wenn ich jetzt nur sage, ich bin als Stadtbewohner, wenn ich auf dem Land wäre, wäre es was anderes. In Hamburg kann ich natürlich ein E-Auto nehmen und ich kann einen E-Roller nehmen und alle anderen machen es auch. Und habe ich gemerkt, so dieses Privileg, das gilt bei einigen Dingen, gilt es, und bei, also meiner Meinung nach, und bei einigen Sachen gilt es nicht. Da muss man sagen, wir machen es alle. Also klar kann nicht jeder super teures Biofleisch kaufen, was irgendwie vom örtlichen Schlachter ist, aber jeder kann einfach weniger Fleisch essen. So, das geht. Da brauche ich weniger Geld dann für. Aber es geht mir wirklich um Dinge, wo wir sagen, Leute, wir wollen was verändern. Wir wollen euch dahin bekommen, dass sich was verändert in der Gesellschaft. Und dann, bisher hat es nicht so gut funktioniert. Also nicht super schlecht, aber nicht so gut. Komm, lasst uns jede Barriere für euch wegnehmen, damit das noch einfacher wird. Und da finde ich, bei Mobilität wäre es irgendwie toll, wenn es so wäre.
Ja. Ich fahre in Deutschland nur Bahn, habe zu Hause in Köln ein KVB-Abo-Ticket, also ich kann da immer...
Du fährst so richtig Straßenbahn, ne? Und die Leute, die dann kommen und sagen, Frau Engelke...
Machen die nicht.
Mm-mm. Ist es so? Das ist aber höflich.
Ich glaube, also meine Begründung war jetzt die letzten 30 Jahre, ich habe das jetzt nicht weiter überprüft, war die immer... Und die letzten 20, ja, mit 30, wie gesagt, war die Wochenshow, war, dass so viele Medientrottel da sowieso durch Köln latschen und das ist dann gar nichts Besonderes, ob du dann da Alice Schwarzer oder Harald Schmidt auf dem Markt siehst oder
jemanden,
den du aus dem Fernsehen kennst. Ich glaube, das, und ist es nicht auch oft so, dass man mit den KölnerInnen verbindet, dass die so ein bisschen, dass denen das so ein bisschen wurscht ist, dass die so eine Rotzigkeit haben, nicht diese Berliner Rotzigkeit, die manchmal auch so ein bisschen arrogant rüberkommt für manche, sondern so ein, wie heißt sie denn? Elleken, lass sie doch, das ist so ein nettes Mädchen.
So, und da wäre ich schon, wenn ich jetzt bei LOL sitzen würde, wäre ich jetzt schon raus.
Mit einem schlechten kölschen Dialekt wärst du schon raus.
Ja, weiß ich nicht. Anke trägt ja auch noch eine Maske. Wir sitzen in der Bahn, meine Damen und Herren, aber mir reichen schon die Augen.
Oh.
Und um nicht mehr zu, weiß ich nicht. Es ist, ich finde, Humor ist so eine Sache, das ist schwierig. Man weiß nicht, warum man etwas einfach so, weißt du, wen ich besonders witzig finde? Mich selbst.
Ja, dann wärst du wirklich kein guter Gast bei LOL.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist auch das große Problem. Also wenn wir da jetzt mal ein bisschen drüber sprechen möchten, wenn man sogenannte Nummern vorbereitet, ne? Also ich war jetzt in den ersten beiden Staffeln dabei, dann denkt man sich tolle Sachen aus, hat auch AutorInnen, die helfen und so weiter. Und dann merkst du plötzlich, Leute, wenn ich die Nummer mache, die finde ich selber so lustig, dann muss ich selber lachen, ich bin doch nicht bescheuert.
Ja, ist ja bei Teddy beispielsweise letztes Mal passiert.
Katastrophe. Ja, so, ne? Das hat er sich völlig verschätzt, dass man sich auch so freut über. Man freut sich auch zwischendurch so, dass man mit so tollen Leuten 6 Stunden verbringt. Und das ist ja, Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit im besten Fall. Und dann freut man sich und denkt plötzlich, scheiße, jetzt habe ich ja total gegrinst, einfach nur, weil ich gerade fröhlich war. Ja. Aber Gott sei Dank ist man ja auch sehr gestresst. Und das sieht man uns ja auch an. Also dieser Druck ist ja, den Menschen anzusehen, der dann für diese Zeit so extrem ist. Also ich finde, wir sehen auch zwischendurch richtig unfreundlich aus und verbissen und verkniffen und so.
Und man fertig. Einfach so, weil es Druck ist. Mhm. Ist man 6 Stunden da drin?
Ja, man ist richtig im Eimer. Also wir haben uns alle danach nicht so gut gefühlt und wir haben sowohl die erste als auch die zweite Staffel ja unter sogenannten Pandemiebedingungen gedreht. Wir konnten uns weder vorher drücken und uns sehen, das sollte ja auch eine Überraschung sein, wer da aufeinander trifft, noch konnten wir hinterher miteinander feiern oder uns
rein und wieder raus.
Uns entschuldigen beieinander und sagen, ich fand die Nummer so toll, ich hätte so gern gelacht. Und die Nummer, also man möchte ja dann auch noch hinterher vielleicht so ein bisschen alles Revue passieren lassen und die Freude teilen.
Das drüber reden, ne? Das einfach schön. Mal miteinander, egal wo, ich brauche auch immer, ich rufe dann manchmal Leute an. Oh. Und mich mit denen, wo ich sage, sonst platzt dein Kopf. Mhm. So, wenn man von der Bühne kommt und sich danach nicht kurz abreagieren kann oder einen Moment hat, dann platzt einem der Kopf.
Ja, und das ist wirklich so. Also du fragst ja zu Recht, weil die Frage kommt ständig. Weil das so offensichtlich ist, dass wir in diesen Zwischeninterviews immer wieder alle sagen, und ich habe es nicht ausgehalten. Ich konnte nicht, das kommt ja immer wieder. Und dann denken bestimmt ein paar ZuschauerInnen auch, sag mal, ja, jetzt habe ich es kapiert, es ist sehr schwer, aber warum bitte? Und ich habe noch nicht die perfekte Antwort gefunden oder die befriedigende Antwort, dass die Frage nicht mehr kommt. Das ist ein großer, großer Druck und da kommen viele Dinge zusammen. Man möchte vielleicht ganz gerne gewinnen, möchte sich das aber auch nicht eingestehen, weil man dann so wie so eine Arschgeige rüberkommt, wenn man so ehrgeizig und so ellenbogenartig da rein springt.
Guter Punkt.
Man möchte Freude haben, man möchte das genießen und das ist kontraproduktiv. Man möchte seine Arbeit machen und die macht einem ja Spaß. Ich bin jetzt keine Komödiantin. Ich habe ja weder ein Bühnenprogramm, noch kann ich irgendwie alleine auf der Bühne stehen und Witze erzählen. Das ist eigentlich nicht mein Job.
Du bist auch lustig.
Ja, aber ich bin eigentlich Schauspielerin und bin ein bisschen lustig. Aber auch in erster Linie, wenn mir Leute lustige Sachen schreiben und wenn ich in einer Rolle bin oder so. Aber das kann ich da alles nicht, weil ich das dann selber lustig finde.
Du bist auch so, ne?
Ich lach dann sofort, wenn ich selber lustig finde. Mich selber auch lustig finde, weil es ja das Schönste ist, auch über sich selber zu lachen, wenn man gerade wieder besonders dämlich ist. Das ist ja das Tollste. So, also kommen viele Sachen zusammen. Und, wichtiger Punkt, man möchte ja auch den KollegInnen zeigen, wie super man das findet, was sie da machen. Oder auch mal nicht, wenn man es nicht super findet, dann natürlich nicht. Aber wenn man sich wirklich freut, und da haben wir so, dann das ist ja was ganz Natürliches und Schönes, dann einfach rauszulachen oder zu kichern oder zu grinsen oder so. Das alles zu unterdrücken und das aber auch umzulenken und das in das kognitive Zentrum da reinzutackern und zu sagen, nein, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das macht einfach enormen Druck. Die Welt hat gerade wirklich andere Probleme, als nicht zu lachen, aber wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, dann passieren diese Dinge. Dann spürt man diesen Druck und dann kriegt man es richtig mit der Angst zu tun.
Meine Damen und Herren, manchmal vergisst man, dass ja nicht alle Menschen all das wissen, was wir wissen. Also falls Sie sich jetzt fragen, erstmal, wie kamen die von Klimawandel auf das und was ist LOL und LOL? Das ist eine Fernsehsendung, falls Sie das noch nie gesehen haben. Und zwar nicht Fernsehen, wie das normalerweise früher im Fernsehen stattgefunden hätte. Ich glaube, wenn es ganz regulär im Fernsehen stattgefunden hätte, auf einem klassischen Samstagabend 20.15 Uhr, hätten das Millionen von Menschen gesehen. Das wäre, glaube ich, es wäre ein Straßenfeger gewesen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten. Aber es läuft im Netz. Es läuft bei Amazon Prime. Da habe ich es gesehen. Da werden Comedians in einen Raum gesperrt, gemeinsam. Wobei auch nicht die ganz klassischen Comedians. Letztes Mal war Barbara Schöneberger da. Barbara Schöneberger ist eine Comedian. So. Barbara Schöneberger lacht über alles. So. Und ich dachte mir so, das wird die erste sein, die rausfliegt. Und das sehen Sie, also die unterhalten sich dort gegenseitig. Und wer lacht, fliegt raus. So, und Anke fährt jetzt gerade zur Premiere der zweiten Staffel. Nur damit sie sich nicht wundern, worüber wir hier gerade reden. So.
Und Lachen ist ja eine Art Definitionsfrage, ne? Bulli Herbig, der als Schiedsrichter in der Zentrale sitzt und alle 40 Kameras ausgespielt sieht. Also der hat 40 Monitore und sieht alles. Ja. Der entscheidet, wenn jemand auch nur zuckt mit dem Mundwinkel oder macht.
Ja, ja.
Auch wenn man dem Gesicht nicht ansieht, dass es lacht, gibt es ja Sounds, die völlig eindeutig lachen sind. Das darf man nicht vergessen, dass es nicht das laute Lachen ist, durch das man rausfliegt. Auch schon ein Grinsen oder ein leichtes Zucken.
Warum hast du dann bei der zweiten mitgemacht, wenn es so anstrengend war?
Ich würde bei allen mitmachen. Wenn die davon 10 Staffeln machen, werde ich jedes Mal mich wieder anmelden und sagen, bitte lasst mich mitmachen. Ich habe auch ganz tolle Ideen und ich schlage euch noch ganz tolle Leute vor, die ihr auch einladen müsst und so. Weil das so eine große Freude ist, weil das so intensiv ist. Weiß nicht, ob das auch jetzt der Pandemie geschuldet ist, dass ich das große Bedürfnis hatte, so extreme Dinge zu tun. Ich habe ein paar extreme Dinge auch gedreht im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, die ich eventuell unter anderen Umständen ganz anders wahrgenommen hätte, aber die kamen mir so zu Pass.
Also ich fand's toll. Ich weiß nicht warum. Mir hat's ein Freund gezeigt und meinte, komm, das ist was für dich. Nimm mal hier, du weißt, ich guck nix. Hm. Doch, das ist super, glaub mir. So, und dann meinte ich, ja, was denn? Meinte, das ist hier. Und dann habe ich dann die Gästeauswahl gesehen und dann dachte ich mir so, wow, das ist ziemlich gut ausgewählt. Das hatte mich schon mal. Also auch selber als Medienmensch. Okay. Wenn ich mir jetzt überlegt hätte, wen würde ich zusammenstellen, mir wäre nichts Besseres eingefallen, was sie hier gemacht hat. Das ist schon ziemlich gut.
Kanntest du alle?
Ich kannte alle.
Wiegald und Mirko und ich, wir sind ja Ü50. Uns kennen vielleicht so die 15-Jährigen nicht.
Ja, die nicht mehr. Ja, doch, eigentlich. Weißt du, wo ihr stattfindet jetzt? Bei TikTok. Ohne es zu wissen. Die ganzen zum Beispiel Samstagnachtgeschichten, die klippen Leute irgendwie raus und dann laden die das bei TikTok hoch, so als 15 Sekunden, als 1 Minute und so. Und dann sieht man euch da ganz viel. Also all das, was ich aus den 90ern im Fernsehen gesehen habe, was man ja heute ja nicht einfach so, ich würde so gerne einige Sachen einfach auf YouTube mehr angucken, aber einige Sachen gibt es einfach nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auf VHS-Kassette in einem Archiv irgendwo oder so. Aber das klippen die raus und dann packen die es dort rein.
Okay.
So, und also eure Generation kannte ich alle, weil dann bin ich ja, das ist ja mein Zugang gewesen zu Unterhaltung im Fernsehen. So.
Und jetzt in der zweiten Staffel?
In der zweiten Staffel ist auch niemand dabei, den ich nicht kannte.
Larissa kanntest du?
Larissa kannte ich, Tommy, Tané, irgendwie so. Das ist ja all das, was jetzt, wo du ja gar keine Chance hast auszuweichen, wenn du einmal nur das Handy anmachst.
Okay.
Schicksalsgläubig?
Ach, das ist die ewige Diskussion mit meinem besten Freund.
Ich bin's, falls es dir das leichter macht, es zuzugeben.
Also ich glaube nicht an Zufälle. So möchte ich es lieber über die...
Du glaubst an Zufälle?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht an Zufälle?
Nope. Ich glaube auch nicht. Ich bin auch nicht religiös. Ich bin nicht gläubig vielmehr. Boah, was glaube ich denn? Also ich glaube auf jeden Fall, dass vieles uns mal kurz innehalten lassen will.
Ja.
Man kann ja auch selber steuern. Ich halte ja gerne inne. Also dafür ist ja Bahnfahren auch sensationell gut. Also ich lese ganz viel. Ich stricke jetzt schon den ganzen Scheiß für Weihnachten. Ich habe das jetzt auch mit. Ich wollte dich vorhin noch eben fragen, ob ich stricken darf, während wir sprechen. Aber viele finden das doof.
Wenn du strickst, strick.
Nee.
Ganz ehrlich. Ich bin damit groß geworden, dass Leute in meiner Umgebung gestrickt haben. Ja, alle haben bei uns. Im Iran wurde ja viel gestrickt. Alle meine Tanten haben gestrickt, meine Oma hat gestrickt.
Klamotten oder auch so Klamotten, Decken und so?
Klamotten, Decken, Socken, also die so haben wir dann.
Also Socken auch mit so 4 Nadeln?
Ja.
Oh, wie toll.
Ja.
Das kann ich gar nicht gut.
Ich war meine ganze, immer umgeben von Menschen, die gestrickt. Das vermisse ich ein bisschen, wenn ich drüben bin. Dass auch da, ich dachte, das wäre so der letzte Ort der Welt, wo
also würdest dich freuen, also man hört dann so das Klickern, das Klackern deiner Nadeln.
Ich würde das sehr freuen, weil ich, also gib doch den es ist doch viral gegangen, weißt du natürlich nicht, weil du ja kein Handy hast, aber die Leute denken, wenn man kein Handy hat, ist man uninformiert, ist man ja nicht, da ganz viele andere
dumm und uninformiert. Man verpasst alles.
Überhaupt nicht. Es gab den Schwimmer oder was war, Turmspringer oder der Engländer, der immer vor dem Wettbewerb bei Olympia gestrickt hat und dann die Sachen versteigert. Kennst du den?
Nee, ich nehme so Aufträge entgegen in meinem Freundes- und Familienkreis. Und das ist jetzt ein Schal für Melli.
Aber schön.
Das ist einfach ein Kind und das hat sich einen lilafarbenen Schal gewünscht. Der wird jetzt nochmal 6-mal so lang. Meinst du, das Muster ist schön?
Ja, das Muster ist sehr schön. Das Muster ist unglaublich elegant.
Ja, es geht ja nur darum, dass sie sich den 2-mal um den Hals wickelt. Ja. Wenn es jetzt kälter wird und sie zur Schule fährt, dann muss das gut wärmen, darf nicht kratzen und sie wollte lila haben.
Und eine schöne, oh ja, der ist schön. Und die Farbe hat sie sich selber ausgesucht. Ist aber ein sehr schönes Lila.
Ja, sie hat mir einfach gesagt, lila würde
das Lila hätte
haben.
Sie gerne.
Ja.
Und schrickst du schon lange?
Ja.
Immer schon?
Ich liebe das total, ich mag total gerne. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute Sachen selber machen und die dann verschenken und man weiß so gar nicht, wie man sagen soll. Ich finde das ganz hässlich, Anke, was du mir da gerade geschenkt hast. Das ist ja wie mit Essen, also dass man Essen für andere macht, dass man,
wenn
Marmelade kocht für andere und die Leute das nicht.
Ne?
Mhm. Und da muss man halt schauen, wie man, aber das ist ja irgendwie das Tolle daran am Erwachsenwerden, dass man dann merkt, die sind ehrlich zu mir und die sind nicht ehrlich zu mir. Da kann man ja so ein bisschen mal sortieren und gucken, ja. Tut mir das denn gut, wenn da jemand ist, der, bei dem ich nicht genau weiß, ob der ehrlich ist zu mir? Nee, tut mir nicht gut, dann vielleicht mal so ein bisschen auf Distanz gehen und die anderen näher an sich ranlassen. Und umgekehrt. Man merkt das ja auch selber, ob einer einen wegschiebt oder zu sich zieht. Das finde ich total schön.
Wann bist du erwachsen geworden?
Auch super spät. Also ich bin wahrscheinlich auch immer noch in diesem Prozess. ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Der totale Spätzünder, steile These, weil ich vielleicht aber auch so vieles schon so früh gemacht habe, sind ein paar andere Sachen auf der Strecke geblieben. Ich bin in Kanada zur Welt gekommen, weil meine Eltern nach Kanada gegangen sind irgendwann
Im
mal.
Im schönen Montreal.
Im schönen Montreal.
Eine schöne Stadt.
Ja.
So eine schöne Stadt.
Aber ich bin schon, als ich 5 war, wieder zurück mit der Familie nach Deutschland. Aber trotzdem habe ich das Englische und das Französische gerade so mitgekriegt, weißt du? Das war dann, ich bin dreisprachig aufgewachsen. Habe das Deutsche natürlich daheim noch verweigert, so wie ich dann später in Deutschland das Englische und Französische verweigerte. Aha. Das Englische ist irgendwie geblieben. Das Französische musste ich mir hart wieder zurückholen.
Hast
in der
aber.
Schule. Ja, aber das ist nicht wirklich fließend. Also da schummel ich mich dann auch so durch. Aber das war zum Beispiel schon mal so ein Privileg. Bums. Dann schon ganz früh im Kinderchor gewesen, im Schulchor, schon im Studio gestanden, schon erste Erfahrungen gemacht damit, was es bedeutet, in einer Gruppe zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, besser zu werden, weil man nicht alleine ist, dazu beizutragen, dass etwas Großes entsteht. Also ich weiß nicht, wie musikalisch du bist und wie sehr du dich für Singen interessierst, aber in einem Chor zu singen, ist so ein Hammer, so hammerschön.
Ich durfte nicht. Ich musste in der Zeit Deutsch lernen. Ich würde so sehr, sehr gerne singen.
Kannst du denn
nein.
sehr singen? Bist du also wie musikalisch?
Überhaupt nicht. Null.
Das heißt, wenn ich dir einen Ton vorsinge, singst du ihn falsch
ja.
nach? La.
La.
Ach du Scheiße. Ja. Das ist ja eine Katastrophe.
Oh Gott, ich wusste es.
Oh Gott, ja. ist das schlimm.
Ich dachte, ich
oh Gott, ist das schrecklich.
Nicht mal schlecht
oh mein
getroffen.
Gott. Oh mein Gott.
Hör auf damit, Anke. Ich weiß.
Ist das ein Problem für dich?
Überhaupt nicht.
Aber das heißt, alle singen lustig und du singst mit und alle sagen, hör bitte auf zu singen.
Nein, nur Leute wie du hören das ja, dass es falsch war. Alle anderen kriegen es ja nicht mit. Bei den Iranern ist der Druck nicht so hoch.
Sag mal. Oh, das tut mir aber echt leid. Habe ich nicht gedacht. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du musikalisch bist.
Oh Gott, mach mal noch einen anderen Ton.
La.
Jetzt traue ich mich nicht. La. Oh nein.
Merkst du selber, oder?
Ja, natürlich merke ich das.
Aber was ist denn da? Das habe ich. Ich kenne einige Leute. Also um Gottes Willen, ich bin keine gute Sängerin. Ich singe nur wahnsinnig gerne. Das ist das Ding. Und ich bereite auch gerade mit meiner Freundin Leona die nächsten Elefantenkonzerte vor. Wir machen im Rahmen der Sendung mit dem Elefanten.
Ja.
Da ist sie meine Chefin. Machen wir einmal im Jahr sogenannte Elefantenkonzerte mit dem WDR-Funkhausorchester, André Gatzke und ich auf der Bühne. Das ist immer herrlich, kommen ganz viele Kinder. Haben wir dann auch irgendwann während der Pandemie gemacht, machen wir jetzt auch wieder mit viel Abstand, können auch keine Kinder auf die Bühne kommen. Wir machen sonst immer so Bühnenaktionen mit denen. Und dafür muss ich jetzt 2 Songs auch einüben. Hab gerade mit dem Arrangeur telefoniert auf der Toilette. Und ich kann dem nicht sagen, in welcher Tonart ich Kleine Taschenlampe brennen singen kann. Ich habe ihm dann einfach gesagt, die Originaltonart ist für mich ganz unbequem. Da kriege ich die tiefen Töne nicht schön und die hohen auch nicht. Dann habe ich ihm da auf dem Klo einfach das so vorgesungen, wie es für mich bequem ist. Aha. Und das arrangiert er jetzt daraufhin. Das ist total super. Und dann kann ich das gut singen, ohne dass es zu peinlich klingt. Wie gesagt, ich bin keine gute Sängerin, aber ich singe so wahnsinnig gerne. Und gerade im Chor, oder ich habe ja auch in der Band gesungen, 25 Jahre mit meiner Schwester. So was Tolles. Da das geht dir, da verpasst du was.
Ich singe ja dann für mich und da höre ich hin, dass es falsch ist.
Und da kommt kein Feedback, dass Leute mal weggehen oder so?
Nein, da ist niemand da.
Ach so, okay.
Ja, ja, die schwierigen Sachen. Weißt du, also wenn ich so schwierige Songs singe.
Hast du Familie und Kinder?
Ja, nein, keine Kinder.
Okay, was toll ist, wenn du auch in deiner direkten privaten Umgebung Leute hast, die auch gerne singen, dann kann man mehrstimmig zusammen singen und zwar coole Sachen, nicht so Sachen, die Kindern schlechte Laune machen in der Schule. Oh, wir haben Chor, das ist so blöd. Wir singen da wieder so ein Mist und so. Oder in der Kirche, oh, ätzend. Ich habe das alles anders. Natürlich bin da anders sozialisiert. Ich fand auch diese ganzen Kirchenlieder von vornherein super. Ich habe immer gerne gesungen, sogar wenn wir Heino begleitet haben. Und das ist ja nur wirklich nicht die Definition von Soul. Dann sogar
aber schön.
Ja, da waren auch einige Songs dabei, bei denen ich auch als kleines Kind schon dachte, das war komisch. Aber da ging es in erster Linie ums Singen. Und das habe ich immer genossen. Und wenn man in der Familie singen kann und da sind ein paar dabei, die auch einen Ton halten können und nicht aus der Kurve fliegen, wenn du nicht die Melodie singst,
ja,
sondern eine andere Stimme, das ist schon was Tolles.
Ja, das ist leider, es ging halt nicht. Ich musste okay. Halt, man muss ja früh anfangen damit.
Nee, ich glaube, man kann immer spät einsteigen. Ich habe mal für den WDR eine ganz tolle Doku, sowas wie Glück hieß die. Und da haben wir einen Chor gegründet mit Menschen, die traurig sind und denen es nicht gut geht, die schwer krank sind, arbeitslos, Kummer haben. Und den Chor haben wir Chor der Muffeligen genannt und haben das wissenschaftlich begleitet mit einem Wissenschaftler, der gesagt hat, man kann das messen, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie singen. Da wurden immer Speichelproben während dieser 10-wöchigen Phase, wurden Speichelproben entnommen vor und nach dem Singen. Und es ist erwiesen, man ist glücklich, wenn man singt. Und den Chor der Muffeligen gibt es immer noch, aber der heißt nicht mehr Chor der Muffeligen.
Chor der Muffeligen ist schöner.
Ich habe auch gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich da so tolle Leute kennengelernt habe. Der Kontakt besteht leider nicht mehr. Ich habe auch mit Max leider gar nichts mehr zu tun, mit unserem Chorleiter. Aber meine Freundin Stefanie hat mit dem auch noch lange in einem Chor gesungen oder bei ihm in einem Chor gesungen. Das sind so tolle Leute, Menschen, die auch... es gibt gute und schlechte ChorleiterInnen, keine Frage, aber Max hat das ganz toll gemacht. Das ist wirklich Glück. Also da,
ist es.
Wie kommst du denn an Glück? Hast du ein Haustier oder was?
Nee, ich bin einfach glücklich.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch, glaube ich.
Das ist so deine Disposition?
Ja, ich mache alles, was ich mache, sehr gerne.
Und was hast du für eine Familie? Hast du viele Geschwister?
Ja, nee, auch nicht. Nee, aber wir sind ja als Iraner eine große Familie, ne? Also
ja.
Da sind alle noch da. Tanten und Onkels und
wo sind die?
So, alle in Hamburg.
Alle in Hamburg? Ja, ihr seid so eine Hamburger. Und ja, wie oft siehst du, wie viele
permanent.
Leute?
Immer.
Aber ihr habt nicht ein Mehrfamilienhaus, wo alle...
Nee. Wir wohnen alle unterschiedlich, aber ja, wir kommen dann irgendwie zusammen und wir besuchen uns alle permanent. Meistens bei meinen Eltern. Meine Mutter will immer, dass alle zu ihr kommen. So.
Und habt ihr Verwandtschaft auch im Iran, der es nicht gut geht?
Nee. Keine Menschen, denen es nicht gut geht.
Okay.
Die im Iran sind auch alle super happy.
Okay.
Da fahre ich auch regelmäßig hin. Das ist nicht mehr ganz so riesig, wie es natürlich früher mal war. Ne? Also eigentlich ist es genauso riesig, wie es früher einmal war. Aber es sind halt so die wichtigen Leute, die alles zusammengehalten haben. Irgendwann sterben die ja.
Mhm.
Und dann sind die Menschen, die dich ins Haus holen, alle einladen. Und das ist ja auch viel Arbeit. Muss man ja erstmal alle Menschen zusammentrommeln. Und dann muss man Essen machen. Und dann muss man sich um die kümmern.
Was ist denn ein... Ich habe schon mal iranisch gegessen. Was ist denn so ein typisches iranisches...
Reis.
Viel Reis.
Mhm. Und eigentlich wenig Fleisch. Eigentlich gar kein Fleisch, weil wir haben ja alle Proteine in den ganzen Hülsenfrüchten drin. Aber
absolut.
Wie das halt so ist, wenn Länder, die irgendwo mal waren und denen es nicht so gut ging, so, weil so 18. bis 19. Jahrhundert und dann kommt plötzlich Wohlstand und dann ist ja Fleisch immer so ein komisches Symbol für Wohlstand gewesen und dann fingen die Leute an, plötzlich Fleisch zu essen und fingen sie an, die ganzen Gerichte, auch die ganzen Reisgerichte, wo ja irgendwie Kichererbsen drin sind und wo Linsen drin sind, wo Bohnen drin sind und so weiter. Brauchst ja kein Fleisch, wozu denn?
Ist
ja
dein ist denn, also mach,
vom Fleisch rein.
Isst du viel, kochst du selber?
Ja, ich koche. Ich habe mein Leben lang selber gekocht, ja.
Auch, das heißt,
auch für meine Familie und so.
Und machst du zum Beispiel so Hummus?
Hummus mache ich auch, ja. Hummus mache ich viel.
Macht ihr viel mit Auberginen?
Viel, ja.
Ich habe nämlich da drüben ein Glas mit einem griechischen Auberginensalat, der in erster Linie aus Knoblauch und besteht. Soll ich dir mal ein Glas holen gleich? Und ganz viel Petersilie natürlich. Und ich habe dann gestern die Auberginen über dem Feuer geröstet.
Ach, das machst du auch noch?
Hm.
Wo hast du denn Feuer gehabt?
Auf meinem Herd, ich habe einen Gasherd.
Ach so, das ist ein Gasherd, ja. Das ist natürlich ein großer Vorteil, um die Aubergine zu rösten.
Also das, wenn das der richtige griechische, ich kann den Namen nicht aussprechen, der ist ganz lang, der beginnt mit M. Wenn man diesen griechischen Auberginensalat macht, das ist ja so eine Pampe, das sieht ein bisschen aus wie Kotze.
Ja, genau.
Aber es schmeckt sensationell lecker.
Ja, habe ich immer im Kühlschrank ein bisschen. Ich habe gestern noch Knoblauch gegessen und dachte mir, das ist super, dass wir diese Masken auf. Das ist einer der ganz wenigen Vorteile dieser Masken, ist, dass ich so viel Knoblauch essen kann, wie ich will.
Ich sehe keinen viel. Nachteil in Masken.
Kein Nachteil? Nee, das stört dich auch nicht, ne?
Nee. Super. Also wenn wir dadurch den Mist hier schneller loswerden.
Würdest du es denn, ich meine jetzt auch, wenn die Pandemie vorbei ist, würdest du dann weiter noch eine Maske
tragen? Ach so, wie das einige Asiaten?
Ja, genau.
Na klar.
Habe ich auch drüber nachgedacht, tatsächlich.
Na klar, ist doch super. Gibt so viele doofe Viren, die durch die Luft schwirren. Kann man doch vermeiden, kann man doch aufeinander schön aufpassen.
Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht danach noch, jetzt wo Herr Spahn gesagt hat, die Pandemie ist im März zu Ende, finde ich auch gut, dass man das jetzt schon weiß, wann sie zu Ende
okay,
ist.
Ah, okay, guck mal.
Hat einfach beschlossen, im März ist finito mit
Pandemie. Alright, gut, wissen wir Bescheid.
Ob man die Maske weitermacht.
Scheide.
Du bist wahrscheinlich voll vegan, ne?
Mhm.
Immer schon?
Nö. Ich habe ganz verrückt, ich war früh Vegetarierin, weil ich ein bisschen übergewichtig war oder so ein bisschen moppelig war als Teenager. Und dann habe ich...
Ach, du bist als Teenager schon Vegetarierin?
Weil ich so viele Diäten ausprobiert habe und das war ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber dann irgendwann habe ich vegetarische Kost ausprobiert und da habe ich Gewicht verloren. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich kausal zusammenhing. Da ist vielleicht auch privat irgendwas schön gewesen oder so. Und dann nahm ich ab. Man fand das auch gut und fühlte mich wohl in meinem Körper. Man darf ja auch nicht vergessen, in der Pubertät nimmt man einfach zu. Das ist bei einigen Menschen so.
Ja.
Ne? Also da darf man auch nicht verzagen. Jeder darf was machen, was er will. Aber das wäre so schön, wenn Pubertisten und Pubertistinnen dann nicht verzagen würden und denken würden, oh Gott, ich bin nicht gut und ich bin zu dick und ich bin hässlich und keiner mag mich und alle hänseln mich und so. Da müssen wir auch nochmal ran an das Thema. Hab das lange gemacht. Kinder gekriegt und dann in einer Phase irgendwie rief mein Körper, jetzt brauche ich Fleisch. Und dann habe ich wirklich 7 Jahre lang nur Fleisch gegessen. Bin ich morgens ans Set gekommen und habe mir erstmal so einen Becher genommen, habe da ganz viele Würstchen, so diese Frühstückswürstchen so klein geschnitten und dann diese künstliche Ketchup-Soße da drauf und dann war der Tag gut. Und dann?
Nach wie so eine Sucht.
Oder Nachholdings oder vielleicht hatte ich irgendein Defizit, kann ja alles sein. Und dann nach diesen 7 Jahren war dann auch irgendwann wieder Schluss und dann sagte der Körper, nee, jetzt nicht mehr Fleisch und dann war ich wieder vegetarisch und dann bin ich, aber dann ist ja auch der Schritt eigentlich kein großer zur veganen Ernährung.
Deswegen. Nee, das ist ja, meistens sind es ja Milchprodukte.
Ja, und das ist natürlich, ja, das ist für mich gar nicht so schön, weil ich Käse so sehr liebe. Ich habe früher wahnsinnig viel, als ich Vegetarierin war, habe ich wahnsinnig viel Käse gegessen. Der fehlt mir auch sehr und ich finde diese ganzen Ersatzprodukte total albern. Also entweder Käse oder nicht Käse.
Ja, richtig. Da gibt es nichts so richtig dazwischen. Machst du denn irgendwas Verbotenes auch mal? Fliegst du denn mal?
Ich lüge.
Du denn mal irgendwie? Du lügst.
Ist alles gelogen, was ich hier erzähle. Ich lüge so geil, oder? Du glaubst mir jedes Wort.
Du
bist so doof.
Da hättest du mich zum Beispiel jetzt auch in der Sendung wieder gehabt.
Bist du so doof. Du glaubst mir doch nicht ein Wort, oder?
Ich glaube dir alles, was du sagst. Doch, vorhin, als wir durch den Tunnel gefahren sind, schien dieses Licht von oben so krass runter auf dich.
Oh Gott.
So, während du da sitzt und strickst dir in der Mitte dieses Abteils hier, dann kommt ein Tunnel, dann kommt so ein Zack, so und legt mir so, okay.
Und noch so Musik.
Ach, Engel, erzählt was. Genau, richtig.
So ein Engelschor.
Nein, und dann treffe ich den Ton nicht.
Ja, das werde ich allen erzählen.
Das kannst du allen erzählen, das wissen
Weil
alle
Weil meine
auch.
Freundinnen dich auch alle so toll finden.
So, ist das so?
Ja, und ein paar Typen. Bist du schwul?
Nee.
Also ein paar Typen lieben dich auch sehr.
Ach, ist das schön.
Mhm. Ja, aber was mache ich? Was war die Frage, was ich Verbotenes mache oder Falsches oder Schlechtes?
Ja, genau.
Was mache ich denn?
Fliegst du irgendwo hin?
Ja, einmal im Jahr mache ich eine Fernreise mit dem Flugzeug.
Wohin?
Nach New York, weil ich da Familie habe.
Ach, wie schön. Mm. Und New York ist cool.
New York ist wirklich cool. Ich vermisse das auch wahnsinnig. Und auch so ein Thema von meinem besten Freund und mir, der liebt New York auch so. Ich war früher, weil ich auch vergünstigt fliegen konnte, war ich jedes Jahr in New York, manchmal sogar zweimal, und habe einfach nur innerhalb von 5 Tagen oder so alles mitgenommen, habe geguckt, dass ich einen Samstag und einen Mittwoch drin hatte, weil da die Matinees sind, dass ich 2 Stücke am Tag gucken konnte, 2 Theaterstücke. Dann Theater, 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 Konzerte, Ausstellungen, wieder zurück. Ich habe mal auf Lehramt studiert und einer der Schwerpunkte war Museumspädagogik. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne ins Museum und habe mir da alles reingedroschen, was ich kriegen konnte. Und ich mag New York total gern.
Okay, aber das macht ja nichts. Einmal im Jahr eine Fernreise.
Und natürlich macht das was. Das ist so diese Selbstverständlichkeit, die nervt mich schon, dass es einfach geht.
Ja, haben wir uns so gebaut, ne, die Welt.
Ja, also, aber wie gesagt, ich bin, das, jeder muss das für sich entscheiden und ich habe für mich entschieden, ich möchte auch ein bisschen von der Welt noch sehen. Also, dass wir zwei uns hier äußern zum Thema Klimakatastrophe oder ein anderes Reisen anzugehen. Wer sind wir denn? Wir sind ja einfach nur Pups und Kack.
Ja.
Und sitzen hier irgendwie in unserem Abteil und
andere verifizieren.
Erzählen etwas. Und das bringt ja eigentlich den HörerInnen überhaupt nichts. Wir sind ja keine Spezialisten.
Doch, das bringt denen viel. Die beschreiben uns ja auch immer. Das, meine Damen und Herren, das können sie auch weiterhin auch gerne machen. Ne?
Die schreiben
das
dir dann per E-Mail und sagen, ich habe das und das, da möchte ich das und das zu sagen. Die
richtig.
Kommentieren.
Ich habe das gelernt, das wusste ich vorher nicht, das traue ich mich jetzt. Deswegen versuche ich auch, diese schwierigen Themen auch immer wieder drin zu haben,
ja.
Um den Leuten auch zu sagen, so, es andere beschäftigen sich auch damit, du bist damit nicht alleine. Weißt du, wir reden ja die ganze Zeit darüber. Ich führe ja die ganze Zeit irgendwelche Interviews. So. Aber die meisten Menschen hören ja nicht permanent irgendwelche Interviews und dann kriege ich viel Feedback darauf, dass Menschen sagen, das hat mir total weitergeholfen. Das wusste ich alles noch überhaupt gar nicht. Also, weißt du, anzunehmen, nur weil ich das weiß, weil ich das jeden Tag höre, deswegen sage ich es nicht nochmal, ist total falsch. Weil die meisten Leute wissen es nicht, weil sie halt nicht das als Beruf machen, jeden Tag.
Bist du ausgebildeter Journalist?
Was ist denn ausgebildeter Journalist? Eigentlich bin ich Jurist. So, also das war mein Hauptberuf gewesen.
Ja, ausgebildet ist total aber richtig. Ich bin ja nicht mal ausgebildete Schauspielerin. So, du hast recht, was ein Quatsch.
Und dann bin ich irgendwann auf der Bühne gelandet, bei den Poetry Slams in Hamburg. Dann haben wir die groß
Poetry
gemacht.
Slams.
Genau.
Oh, wie
das
toll.
Haben wir dann, den haben wir dann zu Weltruhm haben wir geführt quasi. Und dann war es irgendwann einfach nur eine coole Veranstaltung mit Leuten, die auf die Bühne kommen, sich Gedanken machen, Texte zu schreiben, Lyrik zu schreiben. Und das dann auch performativ rüberzubringen. Und dann bewertet das Publikum das. Weißt du, dieser Quatschgedanke, du bewertest Kunst. Und die Leute nehmen das auch noch ernst, dass sie da was zu sagen haben. Und dann Bühne, ne? Du weißt, du kennst ja die Bühne auch, da irgendwie der Vorhang geht auf, du stehst da vor einem ausverkauften Haus, die Leute sind gut gelaunt.
Wie geht der Satz jetzt weiter? Warum soll ich das denn, was willst du, was denkst du denn, was ich jetzt sage?
Weiß ich nicht.
Du hast gesagt, du kennst das ja. Ich hasse nichts mehr, als der Vorhang geht auf und ich stehe da.
Warum?
Das ist für mich das Allerschlimmste.
Ist es so?
Das ist für mich das Allerschlimmste.
Aber dann bist du in einem falschen Beruf gelandet. Weil der Vorhang geht ja bei dir permanent auf und du stehst dann dort.
Nee, ich meine nicht im übertragenen Sinne. Ich meine wirklich
also
den Vorhang.
Also den richtigen Theatervorhang?
Ich meine das alleine auf der Bühne stehen.
Das ganz live und...
Das kann ich nicht. Ich kann super vor einer Kamera stehen und in einem Team, in so einem Gefüge sein. Ich möchte unbedingt gebraucht werden. Aber wenn ich alleine da stehe... Dann frage ich mich, wer braucht denn mich jetzt hier gerade so alleine?
Also die Solo-Tour wird nicht kommen.
Wird es nicht geben, hat es noch nie gegeben, wird es nicht geben, weil ich das gar nicht, weil ich das, da, es gibt ja so viele tolle Kolleginnen, die das können, ne? Die stellen sich da hin und unterhalten einfach 50.000 Leute.
Ja.
Ob jetzt mit geprobtem, geschriebenem Material oder
improvisiert. Oder, ja.
Und das ist doch so toll, dass es die gibt, die kann ich ja nur bewundern. Ich bin ganz gut im Bewundern. Ich fahre ja auch so gerne im woanders Zug, ne? Also ich bin schon mit dem Zug nach Kopenhagen gefahren.
Ja.
Ich bin neulich nach England gefahren mit dem Zug. Unter Wasser, da hatte ich totalen Schiss.
Ja.
Dann bin ich schon in Indien, durch Rajasthan mit dem Zug gefahren. Ich liebe es, Zug zu fahren.
Weltkulturerbe wurden wir gerade ernannt. Die iranische Eisenbahn ist so ein UNESCO.
Woran liegt das denn?
Es ist eine unglaubliche Eisenbahnstrecke. Sie beginnt am Kaspischen Meer auf Null natürlich, auf Meereshöhe, und dann kraxelt sie hoch auf 2,5. Dann fällt sie wieder runter, irgendwie bei Teheran wieder so auf 1000. Dann geht sie wieder hoch, dann läuft sie durch die Wüste und dann fährt sie bis zum Persischen Golf runter. Es ist eine unglaubliche, mit sehr, sehr vielen Brücken, Tunneln, die ganz kompliziert.
Da möchte ich mal fahren.
Also diese iranische Zugstrecke zu fahren ist...
Kannst du da bei A einsteigen und bei Z ankommen?
Ja, du kannst bei A einsteigen und bei Z ankommen.
Wie lange bist du dann unterwegs? Einmal durch?
Einmal durch, das sind so, wie viele Kilometer hat das? Glaube ich 1800 ungefähr, würde ich sagen, wo wir mit dem Zug da oben, da brauchst du schon irgendwie so 2 Tage für.
Ist es toll, das würde ich total gerne machen. Was ich auch gemacht habe, ich habe in Österreich, in Wien gedreht im letzten Jahr und bin dann, wenn ich Heimweh hatte, mit dem Nachtzug von Wien nach Köln gefahren.
Ja.
Das finde ich auch so toll.
Der Nachtzug ist was Gutes, ne?
Oh, das ist ja die beste Erfindung. Die müssen dringend wieder zurückkommen. Dann
kommen ja wieder. Sie kommen ja wieder, ne?
Ach,
hier Berlin, Wien und so ist ja
das
auch
ist das Beste.
Da. Und also es kommt ja alles wieder.
Ein Knaller ist das. Das ist ja super. Aber diese iranische Bahn, okay, Weltkulturerbe, das muss ich vielleicht mal machen.
Vielleicht muss man in
Iran. Iran kenne ich mich überhaupt nicht aus. Deswegen war mir das auch so wichtig, dass du mir was erzählst.
Die Küche wird dir gefallen. Du kannst dich komplett vegan ernähren dort.
Und das jetzt sprachst du über die Höhenunterschiede. Das heißt, ich krieg da auch verschiedene. Ich rausche da auch durch verschiedene Klimazonen.
Also durch Klimazonen natürlich nicht, weil ganz bisschen. Klimazonen sind ja hier Tropen und so weiter. Ja. Dafür muss man noch mehr. Aber natürlich fährst du bei 40 Grad los und landest bei im Schnee halt, ne? Fährst ja auf dem Berg.
Ist das toll.
So, das ist total geil.
Wird da Ski gefahren?
Da wird viel Ski gefahren.
Kannst du
Ski
fahren?
Nee.
Okay.
Das hat, also die Iraner fahren auch eher so nicht so professionell Ski, wie man das hier so, die Hamburger sind immer in den Skifirien.
Wie professionell fahren die rückwärts oder was?
Nee, die fahren halt überhaupt, sie fahren da so ein bisschen rum. So. Das ist eher so ein bisschen Attitüde, so wenn sie da sind. Es gibt Skigebiete, aber nicht so, nicht wie in Österreich und
okay.
so, nicht mit Après-Ski und sowas. Also wenn Leute hinfahren, dann fahren die Ski. Die fahren da schon das Skifahren.
Was sind denn deine schönsten Ferienerinnerungen? Also was hast du für schöne Urlaube da gemacht?
Nie. Wir konnten nicht. Ich bin ja mit 5 nach Deutschland.
Also du
aus
hast
dem Iran.
Nie, du warst
ich
nie
durfte
im Schnee.
Das Land ja nicht verlassen. Ich konnte ja nirgendwo hin. Ich habe mein Leben in Hamburg verbracht.
Okay.
Ich habe Hamburg nie verlassen. Ich habe auch bin noch nie gereist, bis ich irgendwie, weiß ich nicht, so Anfang 20 war. Ging nicht.
Wow.
So, und dann habe ich irgendwann, dann habe ich erst angefangen, später dann mal. Einmal habe ich super, super kompliziert mit meiner Oma, haben wir uns Visum geholt für die USA, hat, weiß ich nicht, ein halbes Jahr gedauert, Schweinegeld gekostet. Und dann sind wir einmal in die USA geflogen, weil
deine
ich sie begleitet
Oma und du?
Habe. Ja, weil
wie schön,
so
wohin denn?
Nach Hawaii, weil meine Tante dort lebt. Und sie wollte unbedingt ihre Tochter besuchen und hat gesagt, das schaffe ich alleine nicht. Da brauche ich jemanden, der dabei ist, weil ich spreche die Sprache und so nicht. Und dann haben sie gesagt, komm, Michelle, du fährst mit ihr mit. Und dann habe ich sie in die Hand genommen und dann sind wir dann von Hamburg dann zusammen sind wir nach L.A. geflogen.
Das ist aufregend.
Und dann sind wir von L.A., haben wir da Verwandte besucht, und dann sind wir von L.A. nach Hawaii geflogen und dann waren wir da zusammen. Und war super schön, eine sehr, sehr gute Zeit gewesen.
Wow.
So viele Klimasünden habe ich denn deswegen da. Aber ich habe das dann später dann nachgeholt, indem ich dann mit meinem Beruf dann viel, viel gereist bin.
Okay.
So, ohne eine große Wahl zu haben.
Mhm.
So. Geht dann deswegen mal, Iran ist schwierig zu erreichen, wenn ich dann irgendwie in den Staaten was drehen muss für eine Doku oder so. Klar kann man das auch remote und so machen, aber es ist doch was anderes, wenn man hingeht und vor Ort recherchiert.
Mhm.
Weißt du? Die Leute wirklich trifft. Hinter die Kulissen schaut. Also
ja, das stimmt.
Ich kann nicht in die USA mit einem Segelboot fahren. Das funktioniert bei mir nicht.
Ich bin auch ratlos. Ich weiß auch nicht,
Lösung
wie man...
dafür.
Nee.
Aber wir machen zumindest unseren Teil, tragen wir bei. Und wir sind wach und wir machen es in unserem Job. Komm, das finde ich gar nicht so, das finde ich, sollte man irgendwie auch mal sagen. Wir können jetzt auch, wir hätten jetzt auch ganz, ganz super duper nur Leichtfüßigkeit reinbringen können. Anke erzählt ein paar Witze, aber nee, wir nutzen unsere Reichweite und wir nutzen unsere Zeit und machen auf das Thema aufmerksam. Immer und immer wieder und sagen, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Sie können so auch sich rantasten.
Ich widerspreche mir da immer, weil ich auf der einen Seite immer in Frage stelle, ob sogenannte öffentliche Personen so viel Bedeutung haben sollten. Auf der anderen Seite nutze ich natürlich meine sogenannte Prominenz auch, unterstütze ein Medikamentenhilfswerk seit vielen Jahren, ja. Aktion Medior. Mit denen reise ich auch. Ach, um Gottes Willen, da habe ich auch nochmal eine Reise. Also alle 2 Jahre versuche ich mit ihnen nach Afrika zu reisen, habe schon einige Länder besucht bin im Grunde wie so eine Botschafterin, weil ich für die Spender schaue, was mit dem Geld passiert, das sie der Organisation überlassen. Und war in Togo, in Benin, in Tansania schon recht oft, in Malawi zuletzt. Darüber spreche ich natürlich und da hört man mir vielleicht eher zu.
Total.
Als dem Geschäftsführer, weißt du?
Total.
Und das ist ein Widerspruch eigentlich und da tue ich mich manchmal schwer, dass ich auf der einen Seite auch sage, ich möchte jetzt in so einem Gespräch wie unserem nichts wirklich Privates erzählen. Auf der anderen Seite möchte ich aber gerne werben für LOL, für die 2. Staffel. Wie macht man das? Also damit beschäftige ich mich schon. Das klingt jetzt vielleicht für einige total banal. Was ist denn das für ein Wohl? Warum hat es denn da ein Problem? Aber ich mache mir da schon Gedanken, wenn ich auf der einen Seite fordere, dass man mir auch mein Leben lässt und dann wiederum die Leute aber doch zumülle mit meiner Arbeit. Das ist ja.
Was ist deine, wie gehst du damit? Was ist die Lösung? Also
ich befinde mich in einem Zustand der Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Also man kann sich dafür entscheiden, sich komplett zurückzunehmen. Es gibt ja ganz viele KünstlerInnen, ob jetzt AutorInnen oder SchauspielerInnen, die einfach wirklich, über die du nichts weißt, weil sie sagen, ich möchte nicht, dass man mit mir etwas verbindet, dass man mich sogar stigmatisiert oder so. Also zu mir haben viele Menschen einfach eine Meinung. Also das sagtest du ja eingangs, dass Menschen gesagt haben, wie die Anke Engelke, wie, ich dachte, die hat irgendwie eine Autosammlung und einen Helikopter. Oder weiß ich nicht, was die Menschen von mir dachten. Das darf einen ja auch nicht zu sehr interessieren eigentlich, sonst wird man ja vielleicht auch ein bisschen verrückt. Aber wie gehe ich damit um? Also ich habe mich ja dazu entschieden, auch zum Beispiel in Shows zu gehen. Auch bei LOL sieht man mich, wie ich unglaublich unverstellt bin. Das bin ja wirklich ich. Also ich kämpfe da. Man sieht mich kämpfen, so wie man die anderen auch kämpfen sieht. Man sieht, wie schwer ich mich tue, damit das Lachen zu unterdrücken. Also das ist ja geradezu intim. Auf der anderen Seite mache ich ja keine Homestory oder so oder zeige halt irgendwelche Leute in die Kamera, die mir am Herzen liegen.
Ja.
Das ist ein Widerspruch. Und ich dann und wann, so einmal im Jahr, begegnet mir das auch, dass Leute mich einfach fotografieren, ohne mich zu fragen. Und dann sage ich, machen Sie das bitte nicht oder fragen Sie mich vorher oder lassen Sie uns ein Gespräch führen, damit ich auch was davon habe. Stell dich nicht so an. Bist du öffentlich, bist du prominent, willst du doch. Nee, das ist ja gar nicht mein Beruf. Ach komm, wir bezahlen dich doch. Also da kriege ich dann und wann kriege ich da relativ hässliches Feedback. So. Sprichst du lieber mit sogenannten Prominenten oder mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen?
Ich rede gerne mit Leuten, die was in der Birne haben. Dann ist es mir egal, was die machen. Es gibt so bestimmte Leute, die überzeugen einen irgendwie sofort. Ich will doch auch was davon haben. Ich will ja nicht nur die Leute, ich möchte ja was lernen. Mit dir, ich habe so viel gelernt jetzt hier. Das ist so, in einer Stunde habe ich dich jetzt so ein Müh kennengelernt. So, und ich beobachte, wie du strickst und wie du mir aus deinem Leben erzählst und wie viele Gedanken ich im Kopf dann dazu habe. Und das ist schön. Das mag ich. Deswegen sage ich, ich bin eigentlich ganz glücklich, weil ich, weißt du, ich bin sehr freudestrahlend in diesen Tag gestartet, weil ich mir dachte, da freue ich mich. Mal gucken, wie Anke so ist. So, und das ist irgendwie cool. So, und jetzt gucke ich LOL und denke mir, und dann werden mich alle fragen, wie war sie denn? Sag ich, musst du sie selber fragen, das kann ich dir nicht sagen. Hör den Podcast, dann weißt du, wie sie ist.
Ja, ne, wie ist man denn? Also ich bin ja, wir sind ja beide uns dessen bewusst, dass wir Mikrofone vor der Nase haben.
Ja, aber auch ein bisschen nicht, ne?
Also so ganz ausblenden kann man das, glaube ich, nicht.
Mir ist mittlerweile alles egal.
Ja?
Ja.
Wirst du denn angefeindet wegen deiner Äußerungen?
Oh. Oh.
Ach du Schreck.
Oh. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
Es ist unangenehm.
Oh.
Ich möchte nicht drüber reden.
Doch, nee, ich rede permanent drüber. Deswegen möchte ich dann.
Ja, eben hast du noch gesagt, dir ist alles wurscht.
Ja, aber wenn ich dann jetzt darüber rede, dann heißt dann, also unsere Zuhörerschaft hier bei diesem Podcast sind ganz liebe Leute. So, wir sind ja im Kontakt miteinander. Die schreiben ja immer und kommentieren und so weiter. Ja. Das ist was so.
Ist das eine schon so eine Community, wie man sagt?
Also, ich glaube, man hat beim Podcast ja immer die Stammhörer, ne? Die Leute, die wirklich dabei sind.
Wer weiß, ob das jetzt gerade Leute hören, die im Zug sitzen. Das ist ja oft so.
Ja, total. Das sagen mir auch Leute, dass sie dann im Zug sitzen und dann fahren sie, weiß ich nicht, von Bremen nach Mannheim und dann hören sie.
Dann sollten wir vielleicht mal die Landschaft kommentieren und dann können die gucken,
also,
ob die da gerade auch langfahren.
Kommentieren zum Abschluss, kommentieren wir die Landschaft.
Wie zum
also
Abschluss?
Frau Engel. Nee, ich habe doch gesagt, eine gute Podcastlänge habe ich gelernt. Ist eine Stunde.
Okay.
So, oder sagen wir mal 50 Minuten.
Ja.
Und da versuche ich mich jetzt immer dran zu halten.
Okay,
so,
na gut. Dann,
ich bemühe mich, dass ich das, weil so. Nee, aber wir sind noch nicht. Wir sind erst zu Ende, wenn du fertig bist mit deinem Schal.
Na, so, bist du irre? Das dauert noch richtig.
Also erzähl mal, was du draußen siehst.
Nein, das muss ich jetzt nicht. Ich dachte nur, das schien dir jetzt doch unangenehm zu sein, über die Anfeindungen.
Nee, ich rede über die permanent. Die gibt's ja die ganze Zeit. Ich rede ja über fast nichts anderes. Es ist ja, ich werde ja auf jedes Podium, wo ich eingeladen bin, dann ist immer ganz große Betroffenheit, Herr Abdullahi. Es gibt ja auch viele Anfeindungen im Netz, der sogenannte Hass im Internet. Ach nein, ja, das muss ja, sag ich ja, Mensch, da sind sie ja 2021.
Was wirft man dir denn vor?
Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. So, ich soll in mein Land zurückgehen, ich soll meine Arbeit dort machen, ich soll Leute hier nicht belästigen, wenn es mir nicht gefällt. Ich schlag meine Frau. Alle tragen ein Kopftuch. Ich bin ein islamisches U-Boot, was hier ist, um die Leute zu indoktrinieren. Ach, du hast so viel da drin. Ich kann es dir gar nicht sagen. Das hört überhaupt gar nicht auf. So. Irgendwie dann die Leute, die gendern, sollen sterben. Leute, die irgendwie auf den Klimaschutz aufmerksam machen, sollen sterben. Ich soll so meine Arbeit woanders machen. Ich soll die Deutschen in Ruhe lassen. Ich soll dankbar sein dafür, dass ich hier sein darf.
Also, du bist ja wirklich ein so durch und durch fröhlicher, positiver Mensch. Du spielst mir ja hier gerade nichts vor. Trotz all dieser hässlichen Dinge.
Die waren immer schon da. Weißt du, was sie nicht haben, ist wahrscheinlich ganz viele. Ich war ja in diesem Nazidorf.
Ich weiß, ja. Mhm.
Und in diesem Nazidorf ist was ganz Spannendes passiert. Da sind an dem Tag, in den 4 Wochen, wo ich dort war, an einem Tag war dieses Konzert, Jamel Rock den Förster.
Du hast das so toll gemacht. Jetzt habe ich endlich die Chance, dir das zu sagen.
So, vielen
wirklich,
Dank.
Das war so, da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen. Du hast das so einzigartig gemacht. Man hat sich so darauf eingelassen, dass mit dir dieses Erlebnis eigentlich wahrzunehmen.
Ja, ist ein Erlebnis gewesen.
Das ist wirklich ein Erlebnis. Also ich möchte so wertneutral wie möglich sagen, oder so neutral wie möglich sagen, man hat sich wirklich dir angeschlossen. Man war bei dir und mit dir. Das ist, das fand ich ganz einzigartig.
Das freut mich.
Und jetzt jedes Mal, jetzt fand ja wieder statt, habe ich auch an dich gedacht. Habe ich gedacht, ach guck mal, da war
ja,
er.
Ja, genau, das ist so. Hm. Und guck mal, da waren an dem Tag die Toten Hosen.
Ich weiß, ja.
So, und dann, ich war ja die Toten Hosen am drüben gespielt und ich war in meiner Hütte, ich war ja auf der Nazi-Seite, ich habe ja auf derer Seite gewohnt. Yeah. Und dann saßen wir dann dort und dann kamen die ganzen Nazis und sie hörten alle. Und dann kam der Oberboss zu mir und dann meinte ich, was ist? Und dann meinte er, meinst du, die kommen nochmal hier vorbei? Meinte ich, warum, um sie zu verprügeln oder wie? Da meinte er, nee, wir sind alle so große Fans von denen. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Am Ende des Tages bin ich dann der doofe Iraner, der in sein Land zurückgehen soll, um dort irgendwie Unfug zu treiben. Ich kann mich mit Campino danach unterhalten. So. Weißt du, dass damit musst du jetzt zurechtkommen, dass der sich mit dir nicht unterhält. Und sollen die mir schreiben, den ganzen Hass, den sie haben, wahrscheinlich finden sie dann dich toll und mich dann doof oder andersrum oder was auch immer, aber wir sitzen ja und unterhalten uns und das ist dann, was mir dann meine Freude gibt dann in meinem Leben. So. Ich bin von mir natürlich auch traurig, ne? Ich bin nicht die ganze Zeit glücklich. Ich habe auch mal Momente, wo ich dann denke, und das sind tatsächlich Momente, wo ich, wenn ich einen Tag habe, weiß ich nicht, es regnet draußen, immer ist es runtergefallen, du weißt, wie das ist, manchmal ist es nicht so. Und dann kommt noch der ganze Hass noch dazu und die ganzen doofen Kommentare. Und dann zieht sich das schon runter und damit das nicht im Unten ist, versuche ich mich dann so ein bisschen zu motivieren und irgendwie Sachen zu machen. Deswegen mache ich auch nur Gäste, die ich mag. Das ist dann die Freude, die ich habe.
Und hast du das abgehakt, die Option, mit Leuten so in Dialog zu kommen, nicht, dass du sie überzeugst, das möchte ich nicht sagen, aber dass du sie vielleicht antickst und mit ihnen, ja, ihn irgendwie vermittelst, ja, und ihn irgendwie vermittelst, das ist, du denkst in eine Richtung, die eine Einbahnstraße ist. Komm da mal wieder raus und mach mal auf.
Ja, versuche ich immer, ne, durch alles, was ich eigentlich mache, immer wieder das anzugehen. Aber
auf der anderen Seite hast du echt so ein paar Leute abgehakt und sagst, ja, dann halt nicht,
das
Leute.
Das geht bei einigen Leuten jetzt aber nicht. Das ist dann, vielleicht kommen sie irgendwann wieder, vielleicht ist auch nicht schlimm, solange sie nicht die Mehrheit der Gesellschaft stellen und an irgendwelchen Rädchen drehen, die Sachen kaputt machen können, sollen sie ja glauben und denken und machen, was die wollen. Aber man muss dann darauf achten, dass die Menschen nicht in Positionen reinkommen, wo sie Dinge kaputt machen, einfach so.
Gibt ja Menschen, also ich kenne SozialarbeiterInnen, die einfach dann dahin gehen und die einfach sagen so, wir müssen da jetzt drüber reden und nicht, ne, wie du für die vier Wochen da in ein wirklich ein abgeschlossenes Projekt wahrnehmen, sondern die wirklich das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Also ich rede jetzt nicht von so Radikal-Altruisten, aber ich rede von Leuten, die sagen, ich muss da rangehen, ich muss doch da, wir können doch diese Leute nicht abschreiben und einfach sagen, sind sowieso alles Idioten, sondern was ist denn mit dem Dialog? Wir können ja zeigen, dass wir miteinander reden. Also wenn auf beiden Seiten klar ist, wir hören einander zu und wir setzen uns wirklich mit dem auseinander, was die andere Seite sagt, dann ist das doch perspektivisch eigentlich ein guter Weg.
Sehe ich genauso, sehen aber ganz viele nicht so. Also den Dialog. Wir können ja nur das anbieten, was wir haben, und dann nehmen es Leute an oder nicht. Mhm. Weißt du, bei bestimmten Dingen musst du sie auch wirklich ja wollen. Das ist, was wir ganz am Anfang, da schließt sich ja der Kreis zum Beginn. Ich muss ja irgendwie das wollen, was ich dort mache. Ich muss dann irgendwie sagen, du, ich nehme mein Glas mit. Ich benutze kein Plastik. Sorry, mache ich jetzt einfach nicht so. Ich kaufe jetzt dort nicht irgendwie einen To-Go-Becher, weil ich bin vorbereitet. Das muss ich ja wollen, und wenn ich das mal will und mal nicht, dann klappt es nicht. Beim Plastik ist es jedes Mal, wenn man mal will, ist es gut. Und jedes Mal, wenn man nicht will, ist es nicht gut. Aber bei Hass und Rassismus und solchen und Sexismus und was weiß ich was, Antisemitismus, dann ist es, da ist immer schlecht.
Guck mal, wie schön ist denn das hier?
Es ist schön. Es ist schön. Es ist deine Heimat hier quasi. Wo sind wir? In Franken.
Franken ist meine Heimat, richtig. Das ist meine Heimat. Nee, es ist überhaupt nicht. Meine Heimat ist das lustige Rheinland. Ich weiß gar nicht, was meine Heimat ist. Hast du mitgemacht bei Besser Weiter? Hast du das genutzt?
Nee, was ist Besser Weiter?
Besser Weiter war ein tolles Angebot, das läuft noch ein paar Tage. Ein tolles Angebot der Verkehrsbetriebe der Öffentlichen.
Natürlich. Ach so, dass man umsonst überall durch die Gegend fahren darf.
Naja, was heißt umsonst? Wir haben ja unsere Tickets, unsere Jahrestickets.
Ja, genau, aber dass man überall, dass man auch mit dem HVV-Ticket auch irgendwie beim BVG fahren darf.
Genau, die Deutschlandkarte hat so ein paar Flecken, auf denen das nicht, an denen man merkt, oh, hier machen sie nicht mit bei dieser Aktion, aber ich finde die so klasse. Ich habe für einen Freund, der nicht von hier ist und aber Deutschland kennenlernen möchte, habe ich eine Reise von Köln nach München rausgeschrieben, hat geguckt, guck mal, da kannst du dann da rein, da musst du aufpassen, da kommst du nicht weiter, da musst du da. Und statt der 4,5 Stunden, die das gedauert hätte mit einem ICE, war der 7 oder knapp 8 Stunden unterwegs, und das war das Tollste, weil er natürlich dieses Land einfach gesehen hat.
Das ist auch schön jetzt, wo wir gucken
auf Acker, Weiden und Auen. Und hier und da ist schon ein sogenannter Zwiebelturm.
Wo denn?
Bei den Kirchen.
Oh, da hinten tatsächlich.
Ne, dann wir nähern uns Bayern.
Siehst du, meine Damen und Herren, Sie sehen's, dieses Gespräch wird nie ein Ende. Diese Frau wird niemals ankommen bei ihrer Premiere.
Ich möchte einfach nur hier sitzen mit dir und rausgucken, und mal sagt einer was und mal nicht. Und ich hole, wie gesagt, gleich das Essen für dich, und dann isst du noch was. Oh, soll ich das eben schnell hören? Möchtest nicht essen, während du sprichst? Nee, das ist nicht schön. Aber ich wünschte, ich hätte ein Pferd. Guck mal, hier ist ein Pferdehof, ein ganz großer.
Bist du Reiterin?
Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Ganz verrückt. Also erstens mal, bei meiner Oma hat meine Schwester und ich beste Freundin, Sabine und Dagi, und die hatten eine große Gärtnerei und die hatten Pferde. In Niedersachsen war das. Und da haben wir dann und wann auch mit den Pferden zu tun gehabt. Nicht, dass wir geritten wären, wie man das so sich vorstellt. Aber wir haben also mit Pferden zu tun gehabt, meine Schwester und ich. Dann und wann saß man mal aus irgendeinem Grund auf einem Pferd. Schnitt. Meine Schwester und ich sind in Ägypten, sind in Kairo. Und man kann in Gizeh, konnte damals, das ist jetzt auch 30 Jahre her, konnte damals so ein Pferde sich mieten. Ja, bei den Pyramiden
und so kann man noch reiten.
Drum reiten.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Und dann sind meine, das war eine größere Clique, meine Schwester sitzt auf dem Pferd, die anderen sitzen auf dem Pferd, ich sitze auf dem Pferd und ich sag zu dem Pferd, los. Oder weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Dann ist das Pferd los und es hat total funktioniert. Ich bin um die Pyramiden galoppiert. Das ist jetzt, kommt mir jetzt vor wie eine Vision, aber es war wirklich so, ich verspreche es dir. Ich lüge nicht. Ich bin wirklich mit dem Pferd da geritten, als sei das mein erlernter Beruf. Ich habe irgendwie so ein Ding mit Pferden, ich weiß auch nicht. Auf der anderen Seite respektiere ich, die sind auch so riesig und Geschlechtsteile, das ist alles so wahnsinnig riesig, das ist ja echt erschreckend. Aber ich habe irgendwie so ein Ding mit Pferden. Ich gucke die an und die gucken zurück und irgendwas ist da. Vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht das nächste Mal setze ich mich auf ein Pferd, fliege sofort runter, Beine gebrochen, alle beide. Dankeschön. Nee, aber ich glaube, ich finde Pferde richtig klasse. Nicht, dass ich jetzt, ich habe nicht so ein Besitzdenken, nicht, dass ich jetzt denke, ich möchte so ein Pferd irgendwo stehen haben oder parken. Aber auch zu Hause auf meiner Laufstrecke laufe ich auch an so einem Pferdehof vorbei. Irgendwie zieht es mich da immer hin. Manchmal bleibe ich da so ganz blöd stehen und tue so, als müsste ich meine Schuhe binden, einfach weil ich diese Pferde angucken will. Ich finde die so schön. Ich mag auch den Geruch so des Pferdehofs. Bist du kurz eingeschlafen, Michelle? Nee, kannst du mal was sagen?
Nee, ich beobachte Anke gerade, wie sie rausguckt. Die Augen bewegen sich ganz schnell, weil sie ja die Landschaft verfolgt. Und dann erzählt sie was von Pferden. Das war faszinierend. Das ist so ein, glaube ich, so ein Moment, den werde ich... Also, liebe Anke,
ach, du willst mich echt loswerden, du bist richtig bescheuert.
Nein, wir erreichen gleich Nürnberg.
Wie kommst du denn
da? Ja, weil wir gleich da sind.
Ach, du guckst auf die Uhr.
Ja, wir sind gleich da, wir müssen noch die Kabel abbauen, wir müssen noch ein Foto machen.
Ich muss dir noch dein Essen geben.
Ich muss mir das Essen geben. Ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist, wissen wir das schon, Anna?
Also, du sprichst die ganze Zeit mit jemandem?
So, ja, da sitzt jemand.
Du hast jemand im Ohr?
Nein, sie hört mich, ich höre sie nicht.
Die hat dir die ganzen Fragen und Antworten
gerade
gesagt?
Nein, hat sie nicht, überhaupt nicht.
Ich hasse dich.
Gar nicht.
Du hast dich so verändert.
Sie kommt. Also, wenn Sie Informationen zum Reisen mit der Deutschen Bahn in Corona-Zeiten suchen, dann finden Sie das auf bahn.de/corona. Und Anna wird mir verraten, wer der nächste Gast sein wird. Rocco
Schamoni, bitte herzlich grüßen.
Endlich ist Rocco Schamoni da. Wir mussten ein paar Mal verschieben. Sie wissen das. Ich habe es immer wieder angekündigt.
Rocco Schamoni.
Aber das hatte seine Gründe. So, Rocco Schamoni ist unser nächster Gast. Und Anke und ich werden das nächste Mal einfach uns in ein U-Boot sitzen. Und da ist ja, weil das ja nicht fährt, haben wir so lange Zeit, wie wir wollen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Okay, Anke holt jetzt Essen, legt ein gutes Wort bei Bastian Pastewka ein. Sie gucken LOL. Heißt es LOL oder LOL?
Ich sage immer LOL.
Ja, okay. Also,
ist das falsch?
Weiß ich nicht. LOL. Ich finde, für mich war es LOL.
Ich habe es nur im Fernsehen gesehen, ich fand es richtig
LOL.
Lustig.
Also sie gucken sich das an und wir verarbeiten das jetzt mal alles miteinander. Sie haben mehr erfahren als je zuvor. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Auf Wiedersehen.